HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Phyllis Marlene Kujutschu, Obama-Befragerin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Ende Mai war Deutscher Evangelischer Kirchentag in Berlin, 5 Tage lang mit einem riesigen Programm. Einer der Hauptpunkte war die Podiumsdiskussion mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Sie waren dabei auf dem Podium, Phyllis Kujutschu. Hunderttausende Menschen haben ihnen zugeschaut, auf dem Kirchentag und via Fernsehen. Erklären Sie uns doch mal bitte jetzt allen Hörerinnen und Hörern, was Sie da gemacht haben.
Da muss ich ein bisschen ausholen, weil das Ganze hat eigentlich angefangen mit einem Amerika-Austausch. Wir haben von der ESG, Evangelische Studierendengemeinde Mannheim, einen Austausch mit Chicago geplant, einen Jugendaustausch, um über Rassismus zu lernen, aber auch um Kirche in Amerika und Deutschland zu vergleichen und dazu zu lernen, wie kann Kirche noch funktionieren. Durch diesen Austausch ist im Endeffekt die Situation entstanden, dass ich die Ehre hatte, auf dieser Podiumsdiskussion anwesend zu sein.
Sie sind eine junge Frau von Mitte 20. Was war das für ein Gefühl, diesem einstmals mächtigsten Mann der Welt auf Augenhöhe zu begegnen?
Ein unbeschreibliches Gefühl. Man ist natürlich unwahrscheinlich nervös, aber es ist auch eine unwahrscheinliche Ehre, so einer Persönlichkeit wie Barack Obama begrüßen zu dürfen, ihm eine Frage zu stellen, die einem auch wirklich auf dem Herzen liegt. Das ist eine einmalige Situation und da hat man ganz gemischte Gefühle. Aufregung, Nervosität, aber auch Ehre und Freude, wenn man dort ist. Vor allem, wenn man ihn dann begegnet und auch wirklich bewusst wahrnimmt, dass er einem zuhört.
Ist Barack Obama wirklich so nett und sympathisch, wie ich ihn mir vorstelle und wahrscheinlich viele andere auch?
Ja, ich habe ihn als eine sehr nette, wohlwollende Personen kennengelernt. Wir haben ihn begrüßt, er hat uns zurückbegrüßt und er hat ausgestrahlt, dass er wirklich da ist, dass er uns zuhört und dass er uns ernst nimmt. Und das ist sehr, sehr viel wert. Und auch wenn ich nicht glücklich unbedingt mit meiner Antwort bin, bin ich doch sehr zufrieden, weil ich denke, es war immerhin eine ehrliche Antwort des Politikers.
Gut, jetzt müssen wir den Hörerinnen und Hörern aber auch verraten, was sie ihn gefragt haben und was er geantwortet hat.
Dadurch, dass ich ja in der Flüchtlingsarbeit arbeite, habe ich beschrieben, wie viele Flüchtlinge bei uns in den Landeserstaufnahmen ankommen. Viele davon sind Bootsflüchtlinge und meinen persönlichen Eindruck beschrieben, dass ich einfach das Gefühl habe, dass wir uns an diese Situation gewöhnt haben, dass es zum Alltag gehört. Und ich persönlich finde das einfach unmenschlich und unverantwortlich. Wir haben auch eine Verantwortung als Mitmenschen und unsere Politik ebenfalls. Mir ist bewusst, dass seit einigen Jahren an Lösungen in Herkunftsländern gearbeitet wird. Das habe ich auch nochmal hervorgehoben, habe mich dann aber explizit mit meiner Frage darauf bezogen, was getan werden kann, trotz der Lösungsvorschläge, Arbeiten in den Herkunftsländern, was jetzt getan werden kann, damit jetzt weniger Menschen sterben.
Das heißt, wie konkret lautete die Frage? Wissen Sie das noch?
Was können Sie jetzt tun, damit jetzt weniger Menschen auf dem Mittelmeer sterben?
Und wie lautete seine Antwort?
Sehr ausweichend. Es wurde sich wieder auf die Herkunftsländer bezogen und dass man dort vor allen Dingen in Kontakt stehen muss, dass man dort Lösungen suchen muss, damit im Endeffekt weniger Leute die Routen auf dem Mittelmeer wählen.
Hatten Sie das Gefühl, dass Barack Obama ernsthaft und wahrhaftig antwortet oder war das mehr in der Sparte Politikersprech zu suchen?
Sowohl als auch. Ich glaube, dass viele Politiker einfach vergessen, dass es noch andere Lösungen gibt und dass man jetzt reagieren muss. Dieses Thema ist aber auch nicht einfach. Auch ich habe keine sofortige Lösung, wie man alles stoppen kann und hier dem Problem irgendwie menschengerecht sofort allen entgegentreten kann. Und ich denke, dadurch, dass man als Politiker so lange natürlich auch schon in der Thematik drin ist, dass man sich dadurch auch irgendwann festfährt und vergisst, weiterhin auch wieder auszufahren und nach weiteren Lösungsvorschlägen zu suchen und die Menschlichkeit und die Verantwortung dabei nicht zu vergessen.
Haben Sie bei Ihrem Auftritt in Berlin auf dem Podium auch Angela Merkel im Blick gehabt?
Unter anderem ja. Meine Frage hat sich gezielt an beide gerichtet. Da ich in Deutschland lebe, ich arbeite in Deutschland und wir nehmen viele Flüchtlinge auf. Persönlich denke ich, wir könnten noch mehr Flüchtlinge aufnehmen, aber wir nehmen Flüchtlinge auf und auch wir haben eine Verantwortung gegenüber den Flüchtlingen im Mittelmeer. das Mittelmeer grenzt zwar nicht unbedingt an unseren deutschen Grenzen, aber sie kommen über diesen Weg und später sind sie bei uns und da müssen wir unterstützen. Deswegen hat sich meine Frage an beide gerichtet. Persönlich finde ich, dass natürlich Amerika noch mehr Verantwortung übernehmen muss, als sie bereits tun, was Aufnahme und Lösungsvorschläge bezüglich des Mittelmeers angeht. Weil es kann nicht sein, nur weil Flüchtlinge in Europa hauptsächlich ankommen, dass es natürlich auch alleiniges Europaproblem ist. Aber die Frage war auch an Frau Merkel gerichtet.
Sie sind dazu gekommen durch eine Einladung der ESG nach Amerika, um zu gucken, wie funktioniert Kirche dort? Was können wir vielleicht lernen? Was können wir denn lernen?
Ich denke, dass man auf jeden Fall wieder mehr Schwung in die Kirchen bringen muss. Kirche in Amerika, vor allem die schwarze Kirche, ist sehr mitreißend. Was bestimmt für einige hier auch befremdlich sein wird, aber es ist die Gottesdienste gehen locker 2 Stunden. Man steht auf, man spricht all seine Gefühle aus und es ist viel mehr Action allein in den Liedern vorhanden. Es ist eine kleine Sonntagsmorgensfeier, die man eigentlich wirklich veranstaltet, während bei uns es sehr geregelt abläuft. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich denke, da könnte man auf jeden Fall nochmal einen Fokus darauf legen, Gottesdienste noch mitreißender vielleicht auch zu gestalten.
Was heißt das? Andere Musik? Andere Ansprache? Was heißt das konkret, Felis Kuyuchu?
Musik auf jeden Fall. Ich denke, Musik ist ein wichtiger Punkt. Ich muss gestehen, ich habe mich vor Musik immer etwas gekräuelt. Ich bin nicht die begabteste Musikerin. Im Gegenteil, wenn ich anfange zu singen, laufen die meisten Menschen eher weg. Aber durch den Austausch habe ich einfach auch nochmal gelernt, was Musik wirklich bedeutet, was es ausmachen kann und wie mitreißend es sein kann und wie man da einfach auch viel von den Predigten nochmal vertiefen kann oder widerspiegeln kann.
Sie waren in der Gemeinde, in der Barack Obama angefangen hat.
Unter anderem, ja.
Als Sozialarbeiter, oder?
In Chicago. Das ist die Trinity United Church of Christ, All Black Community. Jeder ist willkommen, aber es ist einfach auch in einem afroamerikanischen Viertel Amerikas. Es liegt in der Southside, einem offiziellen Brennpunkt Illinois. Und dort ist die Kirche, die wir besucht haben. Und die Kirche ist sehr aktiv. Das heißt, es wird nicht nur sonntags gepredigt, sondern sie ist sehr involviert im Leben der Leute. Und es kommen Menschen aus allen Schichten. Das ist sehr faszinierend für uns, weil gerade in Deutschland haben wir diese großen Spannen natürlich noch nicht, wie in Amerika. Aber auch.
Was meinen Sie zwischen Arm und Reich?
Zwischen Arm und Reich, genau. Aber auch oftmals ist es so, wenn wir in einer Kirche sind, sind es doch die Leute aus einer bestimmten Wohngegend, die ungefähr alle den gleichen Lebensstandard haben. Es variiert sicherlich, aber da merkt man Amerika doch den größeren Unterschied. Und in dieser Kirche kommen alle. Und da zählt sowas nicht, sondern alle kommen, um Jesus, um Gott zu feiern.
Und Sie sagen, das war ein sozialer Brennpunkt, dieser Stadtteil. Aber es kommen viele Menschen aus allen Schichten. Wo kommen die anderen her?
Sie fahren teilweise 1 bis 2 Stunden bis zu den Gottesdiensten, wobei Distanz natürlich auch ganz anders in Amerika betrachtet wird. Man setzt sich gern mal ins Auto und fährt einfach ein bisschen. Was ist dadurch, dass es einfach auch eine Black Community ist, hält dies auch sehr zusammen und stärkt die Leute, weil Rassismus ist einfach noch sehr stark vorhanden. Den spüren Afroamerikanische und daher ist es eine Community, die sich auch gerne sonntags trifft.
Spielt Barack Obama eine Rolle?
In den Gottesdiensten nicht wirklich, aber Barack Obama insgesamt spielt eine Rolle. In der Politik, in der Wahrnehmung ist er definitiv da. Vor allem jetzt, wo Trump gewählt wurde, ist Barack Obama noch präsenter als zuvor. Er stärkt die Leute, er gibt den Leuten nach wie vor viel Hoffnung und das bedeutet einiges. Das bedeutet auch, dass die Leute wirklich wahrnehmen, dass sie was verändern können, dass sie selber aktiv werden können.
Und kommt er ab und zu auch nochmal dorthin?
Es gibt die Obama Foundation, die sehr aktiv ist. Und innerhalb der Obama Foundation wird sehr viel aktiv gemacht. Das heißt allerdings nicht zwingend, dass Obama immer aktiv vor Ort ist. Wie regelmäßig er nach wie vor tatsächlich in der Kirche ist, die wir jetzt besucht haben, kann ich gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ob er überhaupt nochmal zurückgekommen ist oder nicht. Aber die Obama Foundation ist auf jeden Fall sehr aktiv.
Was haben eigentlich Ihre Freunde zu Ihrem Auftritt gesagt?
Die waren sehr überrascht. Am Anfang wussten wir ja nicht, dass wir mit Obama sprechen werden, auch nicht, dass wir mit Frau Merkel sprechen werden. Als wir es erfahren haben, mussten wir erstmal stillschweigen. Und dann erst kurz vor dem Auftritt habe ich es meiner Familie erzählt, meinen engsten Freunden. Und die waren alle sehr, oh, wirklich? Mein Vater hat es mir bis eigentlich einen Tag vor dem großen Auftritt nicht geglaubt und dachte, es ist ein April-Scherz, der einfach zu spät kommt. Es war zwischen Stolz, zwischen Vorfreude, viel Freude mit mir. Und teilweise hatte ich das Gefühl, dass meine Freunde noch nervöser waren als ich selbst.
Felice Kuyuchu, warum haben Sie es nicht gewusst oder warum erst so kurz vorher?
Viele Zufälle. Es war nie geplant, dass wir mit Barack Obama sprechen. Wir haben uns in diesem Jugendaustausch bewusst mit Rassismus, mit der Southside Chicagos und der Trinity United Church befasst und haben ein Theaterstück erarbeitet für den Kirchentag. Und im Gegenzug sind natürlich auch Jugendliche aus Chicago dann nach Deutschland für Berlin gekommen. Wir haben unser Theaterstück angemeldet. Dadurch war auch bekannt, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben. Und als es dann sich wirklich entwickelt hat, dass Barack Obama zusammen mit Frau Merkel auf der Bühne sein wird, wurde von den Kirchentagsorganisatoren überlegt, was können wir denn jetzt machen? Und es ist ja immer sehr wichtig, dass Jugendliche ihre politischen Meinungen mit reinbringen, Fragen stellen können. Nun konnte man das nicht so organisieren wie die letzten Jahre zuvor, da es doch sehr große Persönlichkeiten sind. Frau Sobotke, unsere ESG-Vorsitzende, Pfarrerin, wurde angefragt, ob wir uns nicht vorstellen könnten, mit auf die Bühne zu gehen. Und so ist das Ganze dann entstanden. Dann wurde einmal in Amerika angefragt, in der Kirchengemeinde, und einmal in Mannheim, der ESG-Gemeinde. Und jeder hat den Vorschlag natürlich angenommen.
Gab es bestimmte Sicherheitsvorschriften, Vorkehrungen?
Ja, von denen wir allerdings wenig mitbekommen haben. Benedikt Wichtelhuber und ich sind einmal nach Berlin davor schon gefahren, haben uns mit einem Vertreter des Kanzleramts getroffen, mit den Kirchentagsorganisatoren, sind da nochmal gewisse Sicherheitsvorschriften durchgegangen. Wir haben unsere Personalien hinterlassen und dann wurde das alles aber IT-technisch geklärt. Im Endeffekt haben wir dann eine E-Mail zugesendet bekommen, dass wir für den Sicherheitsbericht zugelassen wurden und wurden mit Bändchen ausgestattet und damit war das für uns kein Problem mehr.
Herr Wichtelhuber war der zweite Mensch aus Deutschland. Die beiden anderen waren Jugendliche aus Amerika.
Genau.
Und Sie waren zu viert auf dem Podium.
Zu viert insgesamt, ja.
Können Sie sich vorstellen, selber politisch tätig zu sein, zu werden?
Politisch tätig zu sein, denke ich, sind viele ohnehin schon, ohne dass es ihnen tatsächlich bewusst ist. Politisch tätig zu sein ist für mich zwingend notwendig, da ich Sozialarbeiterin bin. Ich glaube nicht, dass man Sozialarbeiterin sein kann, ohne politisch aktiv zu sein. Man vertritt immer eine politische Meinung, man versucht immer für die Menschenrechte sich einzusetzen und dementsprechend muss man auch handeln. Dementsprechend ja, politisch aktiv zu sein, ohne Frage, auf jeden Fall eher daran zu arbeiten, noch mehr zu machen, noch aktiver zu sein, noch mehr Aufmerksamkeit zu gewinnen. Für die Menschenrechte vor allen Dingen. Politikerin zu sein, eher weniger. Ich bin ganz glücklich als Sozialarbeiterin.
Felice Kuyuchu, Sie arbeiten in der Flüchtlingshilfe der Diakonie in Mannheim. Mhm. Was Sie da tun und welche interessante Familiengeschichte Sie mitbringen, darüber sprechen wir gleich nach einer Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich Oh Happy Day. Warum die Musik?
Ich habe viel über Musik gelernt und wir waren in einem Gospelchor unter anderem von der Trinity United Church und Oh Happy Day war auf jeden Fall ein Song, der mich dort sehr begleitet hat und daher habe ich auch diesen Song ausgesucht.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Felice Kuyuchu, einer Tochter aus deutsch-türkischem Haus. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Felice Kuyuchu, wir haben gerade darüber geredet. Sie waren auf dem Kirchentag im Mai in Berlin und haben mit Barack Obama und Angela Merkel gesprochen. Und gerade haben Sie mir erzählt, Ihr neuer Spitzname ist Obama-Mädchen.
Genau.
Freuen Sie sich darüber oder finden Sie es eher abwertend?
Überhaupt nicht. Es ist schön zu sehen, dass die Leute wahrgenommen haben, dass 4 Jugendliche auf der Bühne waren und die Chance hatten, was zu fragen. Und dementsprechend sehe ich das überhaupt nicht abwertend, sondern ich muss gestehen, ich freue mich auch drüber. Denn es ist natürlich auch eine Erinnerung an die einmalige Chance, die ich auf der Bühne hatte und das Erlebnis, dass ich Obama und Frau Merkel treffen durfte.
Das Obama-Mädchen ist stolze Schwäbin, am 5. Oktober 1991 in Reutlingen geboren. Ihre Mutter stammt aus Hamburg, ihr Vater aus der Türkei. Aus welcher Gegend?
Ermenek, Konya. Konya kennt man daher, viele kennen die Bilder mit den Leuten, die so tanzen in Gewändern, die sich immer im Kreis drehen. Da kommt mein Vater her.
Sind Sie zweisprachig aufgewachsen?
Ja, allerdings, ich habe, als ich klein war, wohl vorwiegend Türkisch gesprochen, kann jetzt allerdings kein Türkisch mehr, da ich eigentlich so gut wie alles vergessen habe. Die Bauernhofwörter kriege ich noch zusammen, so das, was ein Kind sich auf jeden Fall irgendwie gerne angeschaut hat, aber den Rest.
Die Bauernhofwörter?
So die Tiere, so Pferd, Att oder so, die Lieblingstiere, wo ich immer drauf gezeigt habe, daran kann ich mich gut erinnern. Aber um tatsächlich auf Türkisch mich zu unterhalten, da fehlt es mir dann. Und das liegt allerdings auch daran, dass mein Vater Reisetechniker war. Er hat vorwiegend mit mir Türkisch gesprochen, meine Mutter mit mir Deutsch. Und dadurch habe ich das Türkisch auch wieder verlernt, weil in der schwäbischen Provinz sprechen jetzt auf dem Dorf nicht unbedingt viele Freunde Türkisch. Das ist eher nicht Schwäbisch. Schwäbisch war allerdings am Esstisch verboten. Man hat Hochdeutsch gesprochen.
Können Sie denn Schwäbisch?
Ich würde es gerne besser können. Meine Freunde müssen sich immer leichtes Grinsen vermeiden, wenn ich versuche, Schwäbisch zu sprechen. Das ein oder andere kommt durch. Seit ich umgezogen bin nach Ludwigshafen-Mannheim, meinen alle, ich sei sehr schwäbisch und das Schwäbisch würde man durchhören. Fragt man meine schwäbischen Freunde, meinen die ganz klar, naja, das Schwäbisch fehlt dir schon, du bist eher Hochdeutsch.
Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ihr Bruder ist 11 Jahre älter als Sie, also 1980 geboren.
Genau.
Ihre Schwester ist 4 Jahre älter, Jahrgang 1987. Und alle drei gehören verschiedenen Glaubensrichtungen an. Glauben alle was anderes beziehungsweise nicht.
Genau.
Kann ich das so sagen?
Das können Sie so sagen, ja. Meine Eltern war es ganz wichtig, dass wir mit dem Bewusstsein der Religion erzogen werden. Einfach da meine gesamte Familie sehr multikulturell ist. Meine Tante stammt aus Vietnam. Der Großcousin, Onkel ist Iraner und so weiter. Dementsprechend haben wir auch eine große Variation an Religion. Und da haben meine Eltern gesagt, wir werden erzogen christlich. Also die christlichen Feiertage werden auch gefeiert und wir bekommen das Verständnis dazu, so wie die islamischen.
Das heißt, sie haben Weihnachten und Zuckerfest gefeiert?
Genau.
Oh.
Wir haben alle Feste gefeiert. Selbst wenn mein Vater nicht anwesend war, weil er arbeiten musste, wurden konsequent alle türkischen oder muslimischen Feiertage gefeiert.
Haben Sie auch gefastet?
Als ich Kind war, nein. Inzwischen faste ich, obwohl ich mich auch entschieden habe, Christin zu werden, ist der Ramadan nach wie vor ein wichtiger Bestandteil für mich geworden. Oder ist ein wichtiger Bestandteil. Aber das ist auch so eine Sache. Ich glaube, wenn man mit verschiedenen Religionen, Kulturen aufwächst, manchmal sucht man sich auch ein bisschen das raus, was einem am ehesten gefällt oder wo man die besten Erinnerungen hat. Und ich finde Ramadan was unwahrscheinlich Schönes. Daher faste ich auch und es bringt mir immer sehr viel. Und ich finde auch, egal welche Glaubensrichtung man hat, man kann unwahrscheinlich viel aus dieser Erfahrung gewinnen.
Was finden Sie so gut am Fasten, Felice Kuyucu?
Es ist eine Herausforderung, aber man macht sich auch nochmal bewusst, wie ist es wirklich, den ganzen Tag nicht genügend zu essen zu haben oder nichts zu essen zu haben. Es ist ja so, dass ich am Abend wieder essen kann. Ich gehe dennoch arbeiten. Es gibt gewisse Regeln, an die man sich halten muss. Das ist mir auch immer sehr wichtig, dass die Menschen sich daran halten. Ich habe oft das Gefühl, dass dadurch auch ein schlechtes Bild übers Fasten oder übers Ramadan insgesamt gespiegelt wird, weil viele Leute, denen es gesundheitlich nicht gut geht oder ähnliches, trotzdem fasten und das spiegeln sie dann wieder. Es gibt klare Regeln, an die man sich halten muss. Zum Beispiel nicht, wenn man krank ist. Als Frau nicht, wenn man seine Tage hat. Und so geht es weiter. Das steht alles im Koran.
Und was ist mit Leistungssportlern zum Beispiel?
Da gehen die Meinungen auseinander nun. Aber so wie ich erzogen wurde und so wie meine Verwandtschaft, die muslimische Verwandtschaft glaubt, ist ein Leistungssportler nicht dazu verpflichtet zu fasten. Überhaupt nicht. Auch ältere Leute und kleine Kinder dürfen nicht fasten. Man muss wirklich beim klaren Verstand sein, gesundheitlich im besten Zustand, dann ist es vollkommen legitim. Und dann geht es vor allen Dingen darum zu lernen, Was bedeutet es, dass andere Menschen weniger haben? Was bedeutet es, tagsüber auf dem Bein zu stehen und selber nicht zu wissen, wie komme ich über die Runden, ich habe Hunger, morgen wird es wieder so sein. Und diese Personen werden am Abend nicht einfach, wenn die Sonne untergegangen ist, sich die Kochtöpfe schwingen, die Mägen füllen. Und das ist nochmal auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Aber auch die Selbstbeherrschung, zu sagen, ich kann mal auf etwas verzichten und das halte ich jetzt durch. Und ein wichtiger Bestandteil ist ja auch das Teilen. Also ich war zum Beispiel auch schon während der Fastenzeit in Ägypten. Und das ist eine der schönsten Erfahrungen für mich gewesen, weil in dieser Zeit gab es ausnahmsweise, natürlich gibt es das immer noch, Ägypten ist ein großes Land, aber viele Teile, wo ich zu der Zeit war und bereist habe, man soll eigentlich während des Reisens nicht fasten, aber wenn ich dann vom Reisen die Pause hatte, dann hat man gesehen, dass sich alle vermischen. Es hat keine Rolle gespielt, es wird viel gespendet, es wird geschaut, dass jeder zu essen hat. Selbst die Menschen, die normalerweise nichts zu essen haben. Und es ist ein sehr großes Fest jeden Abend. Alle kommen zusammen, alle schätzen sich, alle zeigen, dass sie eigentlich den anderen respektieren und lieben und sprechen auch über solche Dinge. Und das schätze ich daran, unwahrscheinlich.
Ihr Bruder ist Atheist. Ihre Schwester entschied sich während der Konfirmandenzeit doch lieber Muslima zu bleiben. Sie sind Protestantin.
Genau.
Warum, Phyllis Kuyucho? Gab es ein Ereignis oder einen Menschen, mit dem das zusammenhängt?
Diesen Schlüsselmoment, von dem viele sprechen, da habe ich mich entschieden, Christin zu werden, den gibt es weniger. Eher das Gefühl, seit ich klein war, das ist was, was meine Eltern auch sehr fasziniert hat, war für mich immer klar, es gibt Gott. Er war immer präsent für mich und ich habe mich nie alleine gefühlt. Und daher war er stetig in meinem Leben, hat mich immer begleitet. Und ich habe mich dadurch, dass wir uns so viel mit Religion befasst haben, natürlich dann auch immer mehr in die Thematik vertieft und immer mehr davon verstanden. Und als ich 14 war, und ich war davor auch viel in der Kirche aktiv, habe ehrenamtlich mit Kinderkirche gemacht, war als Kind in der Jungschar, war für mich klar, ich möchte mich konfirmieren lassen, ich möchte dazu stehen, zu dem, was ich glaube, zu dem, was ich einfach fühle und weiß, was da ist. Und habe dann gesagt, okay, dann lasse ich mich auch taufen. Und zu meiner Taufe sind auch wirklich alle Familienangehörige gekommen, egal welchen Glaubensangehörigkeit besteht, und haben mit mir meine Taufe gefeiert.
Sind Sie mit Ihrer Mutter die einzige Christin in Ihrer Familie?
Jein. Wenn man jetzt Schwägerinnen, Schwager oder Ähnliches nicht mitzählt, dann ja.
Ihre Schwester lebt in Österreich.
Genau.
Hat sie einen Muslim geheiratet?
Ja. Meine Schwester hat einen Syrer geheiratet, ist mit dem 6. Lebensjahr schon nach Deutschland gekommen. Er ist Muslim, genauso wie sie. Sehr liberal wird sie oft beschrieben als Muslimin. Sie trägt kein Kopftuch oder Ähnliches. Das heißt, man hat ja oft dieses Bild von Muslimen im Kopf. Ich glaube nicht, dass wenn man meine Familie betrachtet, dass man sagt, genau, da sind Muslime mit drin oder unter, sondern
Schublade auf, Muslim rein, Schublade zu.
Genau, das würde keiner denken.
Funktioniert nicht.
Funktioniert nicht. Meine Schwester und ihr Mann, sie haben muslimisch geheiratet, noch nicht staatlich geheiratet, sind glücklich, sind beide Moslems. Das Kind oder die Kinder, meine Schwester hat jetzt das zweite Kind bekommen, werden aber auch so erzogen wie wir. Das heißt, sie dürfen sich später auch selbst entscheiden.
Und ihr Bruder ist Atheist?
Absoluter Atheist. Für ihn gibt es den Gott nicht. Er ist Atheist, er tut sich auch sehr schwer damit. Vor allen Dingen, ich lebe meinen Glauben sehr stark aus, bin sehr aktiv da drin. Für ihn war das immer schwer nachvollziehbar. So offen er dem gegenüber auch sein möchte, für ihn ist es nicht wirklich verständlich. Er ist offen, unterstützt mich immer bei allem, aber er kann es nicht so ganz nachvollziehen. Er glaubt an das Universum, das ist vorhanden.
Hat Ihr Bruder auch geheiratet?
Ja, er hat auch bereits eine Tochter, das ist meine älteste Nichte. Und da werden wir dann sehen, wie sie sich mal entscheidet.
Okay, also ist noch nicht getauft und
genau.
Man wird sehen,
wie es weitergeht.
Wie es weitergeht. Sie haben türkische Wurzeln, Phyllis Kuyucho, das haben wir schon gerade erzählt. Wie oft besuchen Sie die Türkei?
Relativ selten. Ich habe vor kurzem mal überlegt gehabt, ein Jahr in die Türkei zu gehen, um wirklich mehr über die Türkei zu lernen, die Sprache wieder zu erlernen, zu sehen, wo meine Familie natürlich auch herkommt. Mit Erdogan habe ich das Ganze erstmal auf Eis gelegt. Ich war das erste Mal in der Türkei, da müsste ich so 3, 4 gewesen sein. Meine Schwester ist für ein Jahr mal in die Türkei gegangen, da habe ich sie öfter besucht, aber ich würde sagen, es ist an einer Hand abzählbar, wie oft ich in der Türkei war.
Können Sie wählen in der Türkei?
Nein, ich habe lediglich die deutsche Staatsangehörigkeit.
Wie verbunden fühlen Sie sich mit der Türkei?
Das ist eine gute Frage. Man hat gewisse Eigenschaften, wo man doch automatisch manchmal von dem Wir spricht und bin selbst immer wieder darüber erstaunt. Ich persönlich sehe mich eigentlich als deutsche Bürgerin an. Ich bin hier groß geworden, ich spreche lediglich Deutsch, bin stolzer Schwabe, verteidige das Schwabenland mit allem, was ich habe. Dennoch fühle ich mich ein Stück weit verbunden. Habe manchmal das Gefühl, dass ich die Kultur doch irgendwo ein Stück weit mehr verstehen könnte oder verteidige das ein oder andere.
Können Sie mal beschreiben, an welcher Stelle das vorkommt für
naja,
YouTube?
Also die kleinsten Sachen sind das Essen, wobei beim Essen verteidige ich so gut wie alles. Wir haben vorwiegend türkisches Essen bekommen. Das sind so die kleinen Diskussionen, die oft stattfinden, das Essen. Welches Essen ist besser? Was ist gut? Was ist schlecht daran? Und da fangen oft diese kleinen Streitigkeiten an, die eigentlich ziemlich unbedeutend sind. Aber da spreche ich dann ganz stolz vom unserem Essen. Oder wir machen das.
Und meinen damit das türkische Essen.
Genau, und meinen damit das türkische Essen. Wenn es ums Politische geht, maße ich mir nicht an, von einem Wir zu sprechen. Ich mache mir meine Meinung, ich verfolge das Ganze. Aber ich war nie wirklich oft eben in der Türkei. Ich habe dort nie wirklich gelebt. Das heißt, ich verfolge das Ganze mit einem großen Interesse. Aber zu sagen Wir wäre, denke ich, anmaßend. Da sehe ich mich auch nicht als ein Wir, sondern da hoffe ich und bete ich, dass es alles so für die Menschen am besten verläuft und habe meine Meinung dazu, zu der ich stehe und die ich auch vertrete. Aber da wird es schon schwieriger zu sagen, ja, weil da war ich nie wirklich involviert, auch nicht als Kind.
Wie ist denn das beim Fußball?
Beim Fußball? Als Deutschland gegen die Türkei damals gespielt hat, hatte ich eine deutsche Flagge und eine türkische Flagge und mein Gesicht war praktisch für beides. Und ich war die Einzige, die bei jedem Tor aufgestanden ist und gejubelt hat. Und das war Public Viewing und ich war sehr alleine, als das türkische Tor gefallen ist. Aber ich habe trotzdem gejubelt.
Also auch da sind Sie beides.
Ja, ich freue mich für jeden.
Sind Ihre Geschwister, Ihre Eltern eigentlich stolz auf Sie? Ich meine das jetzt nicht nur, weil Sie Barack Obama Fragen gestellt haben, sondern ich meine das vielleicht auch, weil sie ein selbstbestimmtes Leben führen?
Ich denke schon. Ich habe jetzt nie so speziell nachgefragt, aber das, was meine Eltern mir natürlich reflektieren und wenn wir reden, denke ich schon, dass sie stolz auf mich sind. Vor allem einfach, weil ich mich entschieden habe, meinen Weg zu gehen. Es war nicht immer alles leicht. Sozialarbeiterin zu werden war auf jeden Fall eine Entscheidung, wo ich mir lange überlegt habe, studiere ich jetzt auch soziale Arbeit, möchte ich das auch machen? Und in seinem Job hat man immer wieder Hürden, wo man auch manchmal wirklich frustriert ist. Und das bekommen meine Eltern, meine Geschwister mit, wo ich mir manchmal überlege, mache ich das wirklich, möchte ich das? Aber ich liebe meinen Job und ich glaube, das ist auch das, was meine Eltern sehr stolz macht, ist, dass ich dazu stehe und da auch meine Meinung sage. Meine Eltern schätzen es sehr, wenn Menschen ihre Meinung aussprechen. So haben sie uns auch erzogen.
Filiz Kuyucu, Ihr Job ist Ihnen wichtig. Darüber reden wir auch gleich, über Ihren Job, Ihre Aufgabe. Nach einer Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von Joan Baez, Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around. Warum haben Sie diesen Titel gewählt?
Mein absolutes Lieblingslied nach dem Chicago-Austausch, Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around. Die Aussage alleine schon passt eigentlich zu dem, was ich gerade gesagt habe. Man spricht das, wofür man steht und bleibt dazu stehen. Und dieses Lied war ein permanenter Wegbegleiter und spricht für sich selbst.
Ain't gonna let nobody turn me around, turn me around, turn me around. Ain't gonna let nobody turn me around. Keep on walking, keep on talking, gonna build a brand new world.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute am Tisch mit Filiz Kuyucu, Flüchtlingshelferin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Sie arbeiten bei der Flüchtlingshilfe der Diakonie in Mannheim, Phyllis Kujutschu. Das habe ich vorhin schon erzählt. Was tun Sie dort genau?
Ich arbeite in der Sozial- und Verfahrensberatung in der Landeserstaufnahme in Mannheim. Sozialverfahrensberatung können sich die wenigstens was drunter vorstellen. Es gibt ein System, wonach Flüchtlinge praktisch verlaufen oder verschiedene Stationen, die sie durchmachen müssen. Und die erste Station ist praktisch die Landeserstaufnahme. Das heißt, dort werden die Flüchtlinge registriert. Unter Umständen kann auch schon verschiedene Interviews stattfinden. Also was sind die Asylgründe oder der Weg, wie man nach Deutschland gekommen ist. Man darf nicht länger in der Landeserstaufnahme offiziell länger als 6 Monate verweilen. Und dann geht es weiter. Man kommt mit einem sogenannten Transfer in eine Kommunalunterkunft. Und da geht dann das richtige Asylverfahren los und da haben die Leute auch mehr Rechte. In dieser Landeserstaufnahme ist es wichtig, dass die Leute erst mal ankommen und dass wir Sozialarbeiter einfach vor Ort sind, dass wir ihnen erklären, was sind ihre Rechte, was passiert hier eigentlich mit mir, wie ist der Ablauf. Und dann kümmern wir uns natürlich auch um die Asylfragen, die da entstehen können. Manche sind schon im laufenden Verfahren. Unter Umständen ziehen wir dann auch Rechtsanwälte mit in die Beratung. Gerade in Mannheim sind wir da einfach sehr gut aufgestellt, da wir schon jahrelang in der Flüchtlingsarbeit sind. Haben auch eine Rechtsanwältin, die uns da einmal die Woche regelmäßig besucht und berät. Und dementsprechend beraten wir in allen Asylfragen, aber natürlich auch allen anderen eventuellen Problemen, die die Flüchtlinge so mit sich bringen. Also soziale Fragen sind da mit unter.
In welcher Sprache tun Sie das?
Vorwiegend Englisch. In der Landeserstaufnahme haben wir unwahrscheinlich viele Flüchtlinge oftmals und die Zahlen sind immer stark schwankend. Man kann nie sagen, welche Sprache eigentlich jetzt gebraucht wird. Momentan haben wir viele afrikanische Länder. Das heißt, ich komme sehr gut mit Englisch zurecht, was für mich zum Glück persönlich kein Problem darstellt. Wir hatten auch die Zeit, wo wir hauptsächlich syrische Flüchtlinge hatten oder eritreische, somalische Flüchtlinge. Da ziehen wir dann Kulturdolmetscher an. Wir haben bewusst Kulturdolmetscher, die uns unterstützen. Das ist eine Ausbildung, die nicht nur fürs Übersetzen, sondern auch für die Kultur sensibilisiert werden. Und gerade das Asylverfahren ist ja was sehr Sensibles. Dementsprechend setzen wir Dolmetscher ein, die einfach auch wissen, wie man gewisse Fragen eventuell stellen muss oder was man davor noch dazu erklären müsste, entsprechend für die Kultur.
Kann ich mir das so vorstellen, dass Sie ethnologisch rangehen?
Nicht zwingend. Das ist immer sehr, was sehr Individuelles, aber es kann durchaus auch mal vorkommen.
Ich frage jetzt mal nach einem Beispiel. Also jemand kommt, nehmen wir mal an, aus Pakistan und ist jetzt bei Ihnen in der Erstaufnahme und erzählt, das waren schwierige Umstände und so. Und in Wirklichkeit ist er aber homosexuell, kann das aber nicht zugeben, weil das so tabuisiert ist in seinem Umfeld. Wie bekommen Sie sowas raus?
Vertrauen ist da eine ganz wichtige Sache. Also erstmal muss das Vertrauen gegenüber aufgebaut werden, was wir natürlich durch viele Beratungsgespräche auch aufbauen können. Kommt ein Dolmetscher dazu, ist das natürlich mal was sehr, sehr Kritisches. Das heißt, erstmal muss man so versuchen, das Vertrauen sich gegenseitig aufzubauen. Und dann kommt es einfach auf die Person drauf an, aber im Normalfall, wenn das Vertrauen steht, dann fängt man an, die Sachen anzusprechen und nach öffnet sich auch eine Person. Die Problematik, die wir natürlich haben, ist, dass wir in der Landeserstaufnahme sind. Das heißt, die Leute dürfen zwar offiziell nicht länger als 6 Monate bleiben, was immer mal wieder passiert, aber es kann halt auch sein, dass sie davor schon einen Transfer bekommen. Unsere Beratung kann mittendrin unterbrochen werden sozusagen, weil wenn ein Transfer ansteht, hängen die Listen aus, manchmal 1-2 Tage davor, manchmal einen Tag davor, sodass sie am nächsten Morgen schon gehen müssen.
Der Transfer in eine Kommune,
genau. Das bedeutet, wir müssen natürlich auch darauf achten, inwieweit öffnen wir Themen. Manchmal ist es ratsam, ein Thema direkt schon anzusprechen. Einfach auch, weil es wichtig ist. Man weiß nicht, wann das Interview bevorsteht, dass man dort alle Punkte anspricht. Manchmal ist es aber natürlich auch so, man kann nicht was öffnen, gerade die neu gewonnene Vertrauensperson wieder entreißen und die Person in eine Kommune schicken. Das heißt, es ist immer ein Abwiegen. Wie gehen wir ran? Was öffnen wir jetzt schon und was nicht? Aber der erste Punkt ist immer das Vertrauen.
Und ich glaube, wir müssen auch erklären, Phyllis Kujutschu, das Interview ist ja das, wo sich alle nach sehnen. Das ist im Prinzip die Anhörung zum Asylverfahren.
Genau. Wir sagen Interview dazu. Ich vergesse es selber schon zu erwähnen, dass es die Anhörung ist. wenn man mit den Flüchtlingen spricht, spricht man von dem kleinen Interview und dem großen Interview. Das kleine Interview ist die Reisewegsbefragung. Da werden vor allen Dingen Dublin-Fragen geklärt. Also Dublin bedeutet wirklich, war man davor nicht in einem anderen EU-Staat, wie zum Beispiel Italien, ist Deutschland überhaupt zuständig? Stellt Deutschland fest, wir sind gar nicht zuständig, dann wird natürlich auch an der Rücküberstellung in das dementsprechende Land gearbeitet. Dann das große Interview, das ist das, was die deutschen Bürger unter Anhörung kennen. Da wird dann wirklich befragt, warum sind sie gekommen, warum suchen sie Asyl, benennen sie uns ihre Asylgründe, welche Problematiken hatten sie. Das ist das, was wir das Interview in der Beratungssprache praktisch nennen.
Und wenn ich das so richtig verstehe, können sich geflüchtete Menschen dafür nicht bewerben, sondern sie werden dazu eingeladen. Das
genau.
Heißt, sie müssen warten, unter Umständen Monate, bis sie diesen Termin bekommen.
Genau, die Wartefristen sind sehr unterschiedlich. Man muss erstmal registriert geworden oder wird erstmal registriert, bevor überhaupt jemals diese Anhörung stattfinden kann. Und dann kann es passieren, dass jemand sehr schnell seinen Anhörungstermin hat. Es kann aber auch sein, dass es sich sehr lange zieht, bis jemand seinen Anhörungstermin hat. Das ist jetzt auch nicht zwingend nach Ländern. Die Anhörungstermine selber werden nach Ländern sortiert, einfach aufgrund der Dolmetscher. Aber es kann durchaus sein, dass man beispielsweise jetzt Gambia, gerade ich arbeite in Mannheim, Baden-Württemberg, findet man oftmals viele Gambianer vor. Jetzt kann es sein, dass zwei Gambianer gleichzeitig in der Unterkunft sind. Einer hat sein Interview relativ schnell. Die andere Person wartet, hat inzwischen ihren Transfer in die Kommunalunterkunft gehabt und wartet dort immer noch auf die Anhörung. Das heißt, nicht zwingend in der Landeserstaufnahme findet auch die Anhörung statt. Das variiert sehr stark.
Die Bayern reden von einer Obergrenze. Die Bundeskanzlerin lehnt das ab. Was meinen Sie denn, Filiz Kuyucu? Sie erleben das Problem doch hautnah.
Ich finde eine Obergrenze schrecklich. Wir reden hier über Menschen. Wir reden hier über Menschenrechte und wir reden hier über Verantwortung. Da kann man nicht sagen, hier tuck, Deckel zu und fertig. Menschen kommen und wir tragen oftmals viel Verantwortung oder sind mitverantwortlich dafür, was in diesen Ländern passiert. Und dann können wir nicht einfach sagen, wir setzen jetzt mal eine Zahl fest und dann war's das. Das funktioniert nicht. Auch gibt es immer noch viele Flüchtlinge, die einfach nur nicht durchkommen. Und ich denke, das ist auch unsere Aufgabe zu sagen, hier, die Flüchtlinge sind noch vorhanden. Sie schaffen es nur nicht mehr über die Grenzen, da wir uns immer mehr abschotten. Und das kann es auch nicht sein, meiner Meinung nach. Wir reden hier über Menschen und Menschenleben. Und auch wenn wir nicht die perfekten Lösungen eventuell momentan haben, müssen wir uns trotzdem um diese Menschen, die momentan da sind, um die müssen wir uns kümmern.
Gehen Ihnen die Schicksale der Flüchtlinge nah oder bauen Sie dazu eine professionelle Distanz auf?
Professionelle Distanz, das ist so ein tolles Wort.
War eine Frage.
Genau. Natürlich versuche ich es. Es gehört auch zum Job. Man darf nicht alles an sich ranlassen, sonst kann man den Job nicht auf ewig machen. Aber es gibt natürlich die Fälle, die immer wieder an einem nahe gehen oder wo man es nicht schafft, sich perfekt abzuschotten. Ich bin vielleicht auch nicht das beste Beispiel dafür. Einer meiner ersten Klienten, die ich hatte, als die Person einen Transfer in die Kommune Tübingen bekommen hat, ich komme aus der Metzinger Gegend, habe ich meine Mutter doch gleich mal angehauen und gesagt, wie wäre es nicht? Dann ist die Person im Endeffekt auch bei uns eingezogen. Und so wusste ich, dass sich um die Person gekümmert wird und alles, was wichtig ist, noch weitergemacht wird. Und auch jetzt, wenn es mal einen Transfer in unsere Richtung gibt, dann haue ich die Leute, die ich kenne, an und sage, schau doch mal nach der Person, ob alles läuft.
Frau Kutsche, ich wollte gerade fragen, wie viele wohnen denn jetzt bei Ihrer Mutter zu Hause?
Momentan eine Person, beziehungsweise die zieht jetzt aus, da sie dann das Studium beginnt. Wobei natürlich schon die nächste Diskussion angefangen hat, ob nicht die nächste Person einzieht. Und auch viele meiner Freunde werden oft angehauen und werden zu sogenannten Tandempartners gemacht. Da bin ich sehr gut drin. Also ich versuche, die Distanz natürlich aufrechtzuerhalten, ist auch notwendig für meinen Job. Aber soweit es geht, versuche ich dann doch auch zu connecten. Und das ist auch mein privates Leben, mit dem ich da connecte. Dazu stehe ich auch.
Filiz Kuyucu, was wünschen Sie sich für Ihr Leben?
Für mein Leben? Mhm. Interessant, ich habe immer mehr darüber nachgedacht, so wenn man gerade über einen Job spricht, dann fragen immer mehr die Menschen, was wünschen sie sich dafür? Ich bin sehr zufrieden, ich bin sehr glücklich mit meinem Leben Und ich habe die Möglichkeit, sehr viel zu reisen. Dadurch lerne ich sehr viel. Und ich hoffe, dass ich immer fähig sein werde, sowas weiterhin zu machen. Aber ich wünsche mir auch dafür, einstehen zu können für die Menschenrechte, für meinen Job. Weil ich bin auch ein Teil meines Jobs, zu dem ich ganz und gar stehe. Und da wünsche ich mir für mein Leben, noch mehr reinzuwachsen, noch besser drin zu werden und da vielleicht auch einiges zu erreichen, was vielleicht die Umstände für die anderen verbessert. Also ich hatte so einen Spruch von der Frau Staub-Bernasconi im Studium. Ich weiß nicht, ob ich den richtig zusammenkriege, aber im Endeffekt geht es darum, erfreue dich des Lebens, Recht und ermögliche anderen Menschen, sich auch des Lebens zu erfreuen, Pflicht. Und das ist so ein bisschen mein Lebensmotto. Ich habe das Glück, einem Land geboren zu werden, wo ich unwahrscheinlich viele Rechte habe und Freiheiten habe. Und das möchte ich nutzen und leben. Aber gleichzeitig möchte ich einfach für mein Leben auch es nutzen, so vielen Menschen wie möglich das zu ermöglichen. Und da die Balance zu finden, das ist das, was ich mir für mich wünsche.
Wenn Sie sich, Felice Cuyucho, in 20 Jahren sehen, was erblicken Sie da für ein Bild?
In 20 Jahren? Momentan erblicke ich da das Bild von Zufriedenheit, von eventuell vielen Projekten, die aufgebohrt werden konnten, werden, die weiterhin laufen, die viel Erfolg haben, aktiv in meinem Job nach wie vor zu sein und viel um die Welt gereist zu sein.
Sie haben uns noch eine Musik mitgebracht, und zwar Gospelmusik. Selber machen Sie keine Musik, das haben Sie schon gesagt. Sagen, das könnten Sie dem Chor nicht zumuten und dem Publikum schon gar nicht. Wir hören von der CD Golden Gospel von Alex Bradford, How Many Times? Warum Gospel?
Wir haben viel über Gospel und die Gospelgeschichte gelernt. Und mir ist einfach nochmal bewusst geworden, dass Gospel für Freiheit steht. Wir wurden dazu befragt, woran denken wir, wenn wir an Gospel denken? Wir hatten ein sehr interessantes Gespräch mit dem Chorleiter der Trinity United Church of Christ. Und er hat mit uns über Musik gesprochen und vor allem über Gospel. Und darüber, wie er darin seine ganze Geschichte verarbeiten kann, wie er in Gospel für seine Freiheit einstehen kann und seine Meinung singen kann und das etwas ist, was über Jahrhunderte bestehen bleibt und einem nie genommen werden kann. In Gospel kann man immer und ohne Instrumente auch singen. Und das sind beeindruckende Worte, die er genannt hat, als er diesen Vortrag für uns gehalten hat. Und seitdem sehe ich Gospel auch mit ganz anderen Augen.
Bevor wir den Titel jetzt hören, sage ich danke, Felice Cuyucho, für dieses wirklich tolle Gespräch, offene Gespräch, schöne Gespräch. Hoffentlich hat es den Hörerinnen und Hörern auch so viel Spaß gemacht wie mir. Danke auch Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.
Have I wounded?